ARD Sounds.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass so viele Leute hier schon mal sitzen geblieben sind nach dem spannenden Podcast vor uns.
Genau.
Wir sind hier von Weltgeschichte vor der Haustür. Ich bin Linda Schildbach, Kulturjournalistin und Host dieses Podcastes. Der erscheint alle zwei Wochen und erzählt Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte
geschrieben haben.
Das ist was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, und es ist sehr, sehr spannend. Hier mit mir auf der Bühne ist Charlie, also Hartmut Schade. Das ist ein studierter Historiker und Journalist, in Karl-Marx-Stadt geboren, aber schon ganz, ganz lange Leipziger. Und wir haben aber noch ein viel größeres Team, weil der Podcast erscheint alle zwei Wochen und es ist ein bisschen auch ein spannendes Konzept, über das ich gleich mehr erzähle. Aber vielleicht nochmal zu unserem Team. Wir haben einmal Charlie als Journalisten, der viel recherchiert und das alles macht, und Tom Hartmann, das ist auch ein Geschichts- und Filmjournalist. Und dann haben wir noch eine Sprecherin, die Schauspielerin Conny Wolter, Theresa Wünsch, die auch hier ist und den verbreitet, und natürlich unser Redakteur Stefan Nölke da hinten, seine Idee, sein Baby, und wir realisieren das hier quasi. Und damit Sie vielleicht eine Idee bekommen, worum es geht in Weltgeschichte vor der Haustür, haben wir einen kleinen Trailer, dass Sie schon mal so reinhören können. Hören wir doch mal hin.
Wenn Sie morgen aus dem Haus gehen, passen Sie auf, wo Sie hintreten. Es könnte nämlich sein, dass auf diesem Pflasterstein schon ein Kaiser stand.
Im Jahr 973 jedenfalls besucht Otto I. die Osterpfalz in Quedlinburg ein letztes Mal.
Und möglicherweise gab Friedrich Fröbel genau an dieser Stelle seinem Konzept den Namen.
Und dort muss er gestanden haben und hat auf die Gärtchen geschaut hier in Blankenburg und hat dann ausgerufen, Kindergarten soll meine Anstalt heißen.
Bei uns in Mitteldeutschland gibt es noch so viel zu entdecken. Weltgeschichte vor der Haustür. Der MDR Kultur Podcast in ARD Sounds.
Ja, das war die erste kleine Hörprobe. Genau, also vielleicht, damit die Leute sich ein bisschen besser vorstellen können, wer den Podcast noch nicht kennt, wie das funktioniert, Charlie, weil wir sind ja nicht nur so ein Laber-Podcast. Das ist nicht nur du und ich.
Nee. Wir reden ja nur vor und hinterher, aber der wichtige Teil, zentrale Teil, ist ein Feature, eine ungefähr so 20-minütige Sendung, die auch in der Form im Radio kommt, die dann von der Conny Wolter auch professionell gesprochen wird und wo wir unterwegs sind. Also wir recherchieren dann an den Orten, wir reden mit den Experten, wir reden mit Lokalhistorikern und nehmen auch mal Sounds auf und bauen daraus eine richtige Radiosendung, ein kleines Feature zusammen. Und um das herum stricken wir dann unseren Podcast mit dem Gespräch.
Genau, also das ist auch das, was mir eigentlich immer mit am besten gefällt, ist, dass man wirklich so reingezogen wird in diese Geschichte, dass man halt wirklich so ein Hörerlebnis hat, was wirklich Spaß macht, weil ich finde, es ist natürlich auch schön, wenn zwei Leute reden, aber es ist eigentlich immer viel, viel schöner, wenn es so richtig produziert ist und man das Gefühl hat, es wird eine Geschichte erzählt. Wir haben schon über 100 Folgen hinter uns.
Ja.
Und es ist natürlich so, Weltgeschichte klingt jetzt erstmal sehr, sehr groß und irgendwie so protzig, aber es ist nicht so, dass wir hier irgendwie nur so mit Superlativen irgendwie raushauen wollen, sondern es steht schon eine Idee dahinter. Also was macht denn ein Thema für unser Podcast überhaupt richtig erst zum Thema, dass man sagt, das ist Weltgeschichte?
Oh, das ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, das zu finden. Aber ich gucke immer, wo gibt es was drüber hinausweist, also über das Regionale. Und das ist manchmal ganz, ganz erstaunlich, was man da findet. Also wir sitzen ja jetzt hier gerade auf dem Teppich und ich hatte schon gedacht, ich müsste mal drunter gucken, ob vielleicht auf der Rückseite irgendwo steht VEB Halbmond. Denn das
manche
wusste
Leute
ich
nicken.
In Oelsnitz im Vogtland war eine Teppichfabrik, die fast die gesamte Welt mit Teppichen versorgt hat. Also auch schon bevor es volkseigener Betrieb wurde, schon seit Ende des, um 1900. Und was ich nie wusste, die arabische Welt, es gibt Moscheen, die sind mit Teppichen aus Oelsnitz ausgelegt. Also da findet sich an so etwas plötzlich Weltgeschichte, wo man es überhaupt nicht damit rechnet. Und so ist es bei vielen Themen, wenn man dann genauer hinguckt, stellt man fest, ach, das ist doch viel größer, als man es zunächst vermutet.
Ja, und je länger man den Podcast hört, oder ich mache natürlich ja auch bei jeder Folge mit, und dann wird man so manchmal so ein nerviger Mensch, der dann immer sagt, ah, stimmt, da habe ich letztens erst das und das dazu gehört. Aber vielleicht, wir haben ja auch so ein Problem, wir wollen natürlich die Region, weil es ist ja unsere MDR-Region, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber das kommt manchmal natürlich zu Problemen, weil die Bundesländer waren ja in der Geschichte nie nur so. Und dann haben wir immer manchmal so Probleme, nicht wahr? Was jetzt Thüringen, was jetzt Sachsen?
Na, wir gucken schon, dass wir ausgewogen berichten. Aber manchmal ist es einfach so, dann hat es vielleicht einen kleinen Sachsen-Schwerpunkt oder auch Thüringen. Ja, das ist halt so. Aber insgesamt versuchen wir schon sehr ausgewogen zu sein. Thüringen hat groß in der Vorgeschichte, also eins meiner Lieblingsthemen und das älteste Thema, was ich je behandelt habe, das war der Bromacker in Tabatz. Dann habe ich gelernt, der älteste Zweibeiner der Welt war ein Thüringer, weil man hat dort einen Ursaurier, das Skelett eines Ursauriers gefunden, und der ist vermutlich schon zumindest zeitweilig auf zwei Beinen gegangen. Und ja, solche Sachen machen dann immer Spaß.
Und vor allen Dingen bei der Geschichte steht ja noch mehr dahinter, weil da war auch viel journalistisches Glück mit dabei.
Das stimmt, das stimmt. Ich war an dem Tag, ein kalter, regnerischer Tag, und war bei einer Ausgrabung dabei, und da war ein älterer Herr zwischen den ganzen Studenten. Und alle stürzten plötzlich zu ihm und staunten. Und dann stellte sich zum einen heraus, es war Thomas Mertens, der 1974 die Fundstelle überhaupt entdeckt hatte. Und er hat an diesem Tag ein Skelett entdeckt, wo die zumindest nach der ersten Begutachtung gesagt haben, das haben wir noch nie so gesehen. Also möglicherweise wieder eine neue Ursaurierart dort in Tabatz entdeckt. Wird noch präpariert, man muss natürlich suchen, aber das sind so Highlights, die man als Journalist, das kann man nicht konstruieren oder sich ausdenken. Das klappt einfach, wenn man Glück hat.
Eine andere Geschichte, die ich auch noch spannend fand, auch jetzt wieder Archäologie, aber auch bei die Fundstätte in Bilzingsleben.
Das ist quasi das Pompeji. Reden wir schon wieder über Thüringen, ne? Aber so ist das einfach, das sind manchmal Zufälle. Und ja, Bilzingsleben mit dem Homo erectus, also auch eine wichtige Ausgrabungsstätte, und das sind so die Highlights aus der großen Entfernung von, oder aus der tiefen Geschichte von Thüringen. Aber wir sind auch mal viel dichter dran gewesen mit Gotha, der erste Reiseführer der Welt, Giet Reichar, kommt aus Thüringen, also aus Gotha, vorm Baedeker. Und das Krematorium ist das erste funktionierende europäische Krematorium, ist auch in Gotha gebaut worden. Also Thüringen hat da schon viel zu bieten.
Genau, und ansonsten hatten wir natürlich auch, es gibt so Momente, die ich auch spannend finde, die eigentlich, man könnte denken, Alltagsgeschichte sind und dann doch wieder diese größere Bedeutung haben. Und eins davon war eine Folge über den Knopf, also eigentlich über eine Knopffabrik in Schmölln. Schmölln versorgte mal die ganze Welt mit Knöpfen. Und da habe ich gelernt, dass eine ganze Zeit lang in der Geschichte Knöpfen Männersache war. Also, vielleicht.
Habe ich aber vorher auch nicht gewusst, muss ich es zugeben. Aber das sind so die überraschenden Sachen. Und da kann ich mich auch erinnern, ich war in Limbach-Oberfrohna und wollte über Malimo machen, diese Wirktechnik. Und die Museumsfrauen führten mich erstmal so durch ihr Museum und zeigten mir, und da habe ich gesehen, überall Handschuhe. Und da haben gesagt, ja, wir haben die ganze Welt mit Handschuhen versorgt. Und dann haben wir so lange über die Handschuhe geredet, dass keiner mehr über Malimo noch reden wollte an dem Tag. Nach 3 Stunden, keiner konnte mehr. Und dann habe ich einfach spontan eine Folge über die Handschuhe gemacht. Und ja, wusste ich auch überhaupt nicht. Es war das, was man heute wirtschaftspolitisch gerne haben will, ein Cluster. Die haben die Maschinen hergestellt, die haben Verpackungen hergestellt, die haben die Nadeln dort hergestellt. Also alles rings um den Handschuh wurde in Limbach-Oberfrohna und Umgebung, also so 20 Kilometer Durchmesser, hatten die alles. Also ich glaube, das Einzige, was nicht aus Limbach-Oberfrohna kam, waren Disteln, es waren italienische Distelköpfe, große, die man auf Maschinen gespannt hat. Und damit hat man dann Stoffhandschuhe aufgeraut, dass es dann wie Rauleder aussah als Imitat. Aber sonst hatten die gefühlt alles dorthin. Ja, und das sind so Glücksmomente, das macht Spaß, weil man plötzlich entdeckt, was für einen geschichtlichen Reichtum die Region hat über die großen Sachen, die man so landläufig in den Museen kennt oder die im Geschichtsbuch stehen, dass da vor Ort ganz, ganz viel noch zu entdecken ist.
Genau, wir sind ja auf der Leipziger Buchmesse und auch literarisch ist einiges in unseren Geschichten mit drin. Wir haben Folgen zur Literatur. Ich erinnere mich gerade erst immer sehr, sehr spannend und eins der aktuellen, und zwar eines der ersten Modenjournale,
ja.
So hieß das damals noch, kam aus Thüringen, glaube ich.
Ne? Weimar,
genau.
Erdhoch. Journal des Luxus und der Moden. Also das ist eine Folge von unserem Kollegen Tom Hartmann, der heute gerade produziert und deswegen nicht hier sein kann. Ja, das war sozusagen, wie hat er es genannt, die Vogue des 19. Jahrhunderts und das erste große Modenjournal, was in allen europäischen Höfen gelesen wurde. Also wer damals was auf sich hielt als Frau oder auch Herr von Welt, also es war für beide gedacht, der hat eben dieses Modenjournal bezogen.
Und das fand ich in dem Moment auch bemerkenswert, weil man manchmal denkt, warum war es dann Weimar und nicht zum Beispiel Dresden? Also man hat bestimmte, manchmal sind es ja Vorurteile, aber manchmal vielleicht auch, wenn man so bestimmtes Wissen hat und wird dann doch überrascht, wenn man sich sagt, ach, dann kam das doch aus Weimar. Und in dem Moment war es natürlich jemand, der sehr gewieft war und der halt das erkannt hat, dass man einfach so eine Zeitschrift braucht. Und auch ja. Goethe war da mit dabei, also mit drin und
alles. Ja, es war ja Bert Huch, war ja die Goethe-Zeit als Verleger. Und der hatte eben den richtigen Riecher gehabt und hat gesagt, okay, das machen wir. Aber wenn wir schon Weimar sind, also von Tom Hartmann gibt es auch eine ganze Folge über den Erlkönig.
Genau.
Und Tiefurt, auch darüber kann man eine ganze Folge machen.
Und wir haben natürlich, man muss das, die offensichtliche Sache ist natürlich die Reformation. Da haben wir lange Zeit ein bisschen aufgepasst, dass man nicht zu viel macht und wie, ne? Das ist die Frage. Ja,
als unser Chef, als Stefan Nölke mit dem Vorschlag kam, Weltgeschichte vor der Haustür, habe ich gesagt, nee, wenn wir das ganz ernst nehmen, haben wir ja nur die Reformation, die wirklich Weltgeschichte geschrieben hat. Aber ja, es sind mehr und die Reformation haben wir noch nie gemacht, aber viele Themen im Umfeld der Reformation. Katharina von Bora, die
Bibelübersetzung. Das war eine meiner Lieblingsfolgen.
Das evangelische auch. Gesangbuch, also wir haben es schon viele gemacht, aber noch nie komplett die Reformation.
Ja.
Und wenn wir über Literatur reden, auch eine Sache, die ich bis dahin nicht wusste. Der erste deutsche Versroman ist ja hier ganz in der Nähe entstanden, auf der Neuenburg bei Freiburg. Das Freiburg mit Y, also das hier an der Unstrut. Und dort hat Heinrich Feldecke vermutlich, ist ja immer so nicht ganz klar, sein Aeneas-Roman vollendet. Also wir haben auch eine lange literarische Tradition hier in Mitteldeutschland.
Ja, und wo wir da schon sind, müsste man eigentlich auch über die Merseburger Zaubersprüche reden. Das war in der Zeit, als die Deutschen noch an Wotan glaubten und diese heidnischen Beschwörungsformeln auf Pergament festgehalten, vor mehr als 1000 Jahren von einem Mönch niedergeschrieben. Da wurde es dann schon so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Es wird so ein bisschen magisch in der Weltgeschichte.
Da wurde es magisch und das waren auch Folgen, die mir viel Spaß gemacht haben. Und wo sich, glaube ich, auch der Vorzug unseres Herangehens mit dem Feature zeigte, weil ich hatte dort verschiedene Leute, zum Teil hochkarätige Schauspieler, die die althochdeutschen Fassungen gelesen haben. Und das hat natürlich, also das hätte ich nie so hinbekommen, oder in einem Gespräch hätten wir das nie so hinbekommen, dass man diese Klangmagie der Zaubersprüche einfach wirklich spüren kann. Ähnlich übrigens auch beim der Neuenburg, aber da hatte ich Glück, einer meiner Gesprächspartner hat früher in einer Mittelalterband gesungen und fiel im Interview einfach mal aus dem Hochdeutschen ins Mittelhochdeutsche und hat aus dem Kopf zitiert. Also das war, fand ich auch großartig und das kriegt natürlich dann auch eine richtig sinnliche Qualität, die Radio ausmacht. Also das finde ich wirklich einen großen Vorteil unseres Herangehens bei dem Podcast Weltgeschichte vor der Haustür.
Ja, vor allen Dingen, weil man natürlich auch tief ins Audioarchiv sich eingraben kann. Also da werden ja manchmal so Fundstücke auch rausgeholt, die man dann halt einbringen kann.
Ja, also gerade für die Merseburger Zaubersprüche habe ich aus dem Rundfunkarchiv Eduard Siebs, einen ganz berühmten Forscher des Mitte des 20. Jahrhunderts. Und einer meiner Gesprächspartner, der heute den Lehrstuhl in Jena hat, der war völlig platt, also der hat eine Promotion geschrieben und ist der Experte für die Zaubersprüche. Und als ich gesagt habe, ja, ich habe da ein Original, der hat das gelesen, ich sagte, oh, kommt man da ran? Das will ich einfach mal hören. Also auch unser Rundfunkarchiv bietet Schätze, wo auch Forscher überrascht sind, was es dort alles gibt.
Ja, aber da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Vielleicht, weil wir ja auf der Buchmesse sind, wir haben natürlich passend dazu unsere aktuelle Folge von der Leipziger Buchmesse, wie Leipzig zur Welthauptstadt des Buches wurde. Da haben wir auch einen kleinen Ausschnitt für Sie, den Anfang von unserem Feature mal mit eingebracht. Den hören wir uns jetzt mal an, damit Sie wissen, wie das funktioniert.
Die Nacht ist vergangen, lässt Felix Mendelssohn Bartholdy den Chor in seinem Lobgesang verkünden, komponiert für die Leipziger Gutenbergfeiern 1840. Die Nacht, die vergangen ist, ist die Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks, die das Licht, sprich Wissen, in die Welt bringt. Dass Leipzig den Mainzer Johannes Gutenberg 3 Tage lang feiert, hat einen handfesten Grund. Ohne seine Erfindung des Buchdrucks wäre Leipzig nicht Leipzig geworden, nicht die Welthauptstadt des Buches.
Es hat ganz sicherlich über mindestens 2,5 Jahrhunderten tatsächlich etwas gegeben, das diesen Titel mehr als verdient, nämlich das Zentrum des mitteleuropäischen und europäischen Bücherwesens in jeder Hinsicht, also nicht bloß bei Verlagen, Druckereien oder Buchhandlungen, sondern bis zum Maschinenbau, bis zum Handel mit gebrauchten Büchern, also Antiquariatsbuchhandel, Musikalienhandlung. Alle Aspekte waren hier konzentriert in einer Weise, wie es das in der Welt kein zweites Mal gegeben hat.
Ja, das war Marc Lehmstedt, das musste ich selbst überlegen. Einer von 4 Gesprächspartnern für diesen Podcast. Marc Lehmstedt ist Verleger, aber vor allen Dingen auch Buchautor, Buchhistoriker hier in Leipzig. Und er ist eben einer von den 4 Gesprächspartnern dazu. Und in der Folge erzähle ich dann, wie es dazu kam, dass Leipzig die Welthauptstadt des Buches wurde.
Und das ist ja sowieso so ein Punkt, weil eigentlich der Buchdruck, wie Sie ja wissen, wurde um 1450 in Mainz erfunden. Deshalb fand ich es trotzdem spannend, wie das eigentlich kam, dass Leipzig zur Welthauptstadt des Buches wurde und dann doch recht schnell eigentlich.
Ja, also den Startschuss verschlafen, also 1480, 81 das erste Buch in Leipzig gedruckt worden. Aber dann ging es ziemlich schnell, zum einen durch die Reformation, Wittenberg liegt ja nicht weit weg. Dann gab es einen kleinen Dämpfer, weil Leipzig war ja Herzogtum Sachsen, katholisch geblieben. Und damit wurde der protestantische Buchdruck, evangelische Buchdruck erstmal verboten. Und der richtige große Boom begann dann eigentlich erst nach dem 30-jährigen Krieg, als Leipzigs immer mehr Verleger nach Leipzig kam, die Buchmesse sich entwickelte, denn hier, es wurde ja nur, Buchkauf funktioniert ja nicht wie heute, sondern eigentlich musste man auf die Messe gehen und konnte dann ein Buch kaufen. Und wenn die Messe vorbei war, naja, dann musste man eben ein halbes Jahr warten, bis dann der lokale Händler vielleicht wieder nach Leipzig oder nach Frankfurt reiste, um dort das Buch zu kaufen.
Genau, weil wir haben ja schon zu dieser Zeit haben wir die Frankfurter Buchmesse oder die Frankfurter Messe, auf der Bücher verkauft wurden, und die Leipziger Messe. Aber anders als heute, wo wir quasi sagen, wir teilen uns das auf, Frühling in Leipzig, Herbst in Frankfurt, war das damals sehr nah aneinander dran.
Die waren beide um Ostern. Frankfurt war vor Ostern, zweiten Sonntag vor Ostern begann es und Leipzig nach Ostern. Also sehr dicht zusammen. Und das führte auch dazu, als es dann immer mehr Verlage und immer mehr Druckereien gab, dass dann irgendwann gesagt haben, das lohnt sich eigentlich nicht so dicht zusammen. Und Frankfurt hatte wettermäßig den Nachteil, sie waren zeitiger im Frühjahr, schlechte Wege, schlammig, war nicht. Und Leipzig, denn hinzu kam noch härtere Zensur durch die kaiserliche Kommission in Frankfurt. Und dann gab es den berühmten Satz von Erasmus Reich 1764, der gesagt hat, er fährt nicht mehr nach Frankfurt. Ich habe die Frankfurter Buchmesse begraben. Da sagte mir Marc Lehmstedt, begraben kann man nur das, was schon tot ist. Also es war dann einfach, ab da war Leipzig dann die dominierende Buchmesse für Deutschland.
Und ein spannender Aspekt dabei ist auch, wie die Bücher damals transportiert wurden. Nämlich, klar, damals war alles noch Kutsche und in der Zeit, aber vor allen Dingen wurden die Bücher in Fässern transportiert. Und das fand ich eigentlich spannend, weil ich mir sage, von der Wertstellung her ein Fass Wein und ein Fass Buch ist für mich jetzt fast gleich. Also.
Ja, Ich hatte mich auch mal ein bisschen gewundert, warum das nicht in Kisten war, weil man kann es ja viel besser transportieren. Aber zum Ersten, die Bücher waren ja damals nicht gebunden, sondern es waren nur Druckbögen. Und man hat Druckbögen gekauft und hat die sich dann binden lassen. Und Druckbogen, den kann man dann schon eher mal in einem Fass so ein bisschen rund lagern. Und das andere und Wichtigere war aber, Fässer waren wasserdicht. Also Weinfass, Bierfass, die liefen nicht aus, aber es lief auch nichts rein. Und es waren ja Fuhrwerke, die offen waren. Also das war ein großer Vorteil. Und zweitens, im Fass kann man rollen. Wenn man so Bücherballen schleppen will, also jeder weiß, der mal einen Umzugskarton mit Büchern getragen hat, das ist eine körperliche Herausforderung und ein ganzes Fass, das will, glaube ich, keiner tragen. Und das konnte man rollen. Und das war einfach so der Grund. Später gab es berühmten Leipziger Ballen, wo die Bücher ganz fest zusammengeschnürt wurden. Übrigens so fest, dass die Zensoren sich nicht getraut haben, die aufzumachen. So sagt er mir, ich weiß gar nicht, Thomas Keiderling oder Marc Lehmstedt. Die waren so fest geschnürt, dass man möglichst viel transportieren konnte, dass Zensoren gesagt haben, das nehmen sie nicht auseinander, weil das kriegen sie nicht wieder zusammen.
Eine schöne Strategie, kann man sich mal merken.
Ja.
Und trotzdem, vielleicht solltest, Charlie, kannst du uns noch mal erklären, was dann Leipzig eigentlich so zu dieser Welthauptstadt des Buches gemacht haben? Weil das war jetzt natürlich erstmal die Messe, aber es ist ja nicht nur die Messe.
Ja, anfangs, wie gesagt, wurde auf der Messe die Bücher gehandelt und das hieß anfangs sogar getauscht. Also ich sag mal, man hat ein Kilo Erasmus gegen ein Pfund Melanchthon oder so getauscht. Nee, gegen Kilo. Das ging schon wirklich rein nach Gewicht oder nach Höhe.
Nicht nach Wertung?
Nee, gab's nicht. Es ging wirklich so rum. Irgendwann hat das natürlich weniger funktioniert, dann hat sich auch mehr die Geldwirtschaft entwickelt und dann kam der Verkauf und dann gab es natürlich Händler, die gesagt haben, eigentlich ganz schön aufwendig. Ich habe jetzt 3 Fässer mit Büchern nach Leipzig gebracht, 1 habe ich verkauft. Jetzt schleppe ich 2 Fässer wieder mit zurück. Da könnte ich aber mit den Fässern lieber was anderes aus Leipzig mit zurücknehmen. Und dann hat man die in Leipzig eingelagert und hat dann einfach mal einen Brief geschrieben. Und man hat, hier gibt es jemanden, der will das Buch haben, hol es mal aus dem Lager raus und gib es dem. Und so hat sich dann allmählich einfach das eingebürgert, dass es hier in Leipzig Kaufleute gab, die mit Büchern gehandelt haben. Und immer mehr Kaufleute haben eingehandelt und das ging dann immer weiter. Dann kam eben wirklich mehr mit Geld. Dann war die Frage, wie macht man das? Und es war so, dass zur Frühjahrsmesse, zur Ostermesse die Abrechnung gemacht wurde. Und das nahm aber dann Ausmaße an, weil nur zur Ostermesse abgerechnet wurde, dass Riesenschlangen standen an den und man dann irgendwie die Abrechnung gemacht hat. Und dann gab es eben, haben gesagt, das funktioniert so nicht, wir müssen eine Abrechnungsstelle einrichten. Und so hat Leipzig also immer mehr Funktionen an sich gezogen.
Drucken, die Verlage.
Drucke, Verlage kam. Leipzig, also als Verleger konnte man sich einfach niederlassen. Da gab es eine Niederlassungsfreiheit, keine Zunft, wie bei den Druckern. Und es sind einfach immer mehr Funktionen gekommen. Es gab Spezialisierungen. Dann haben die einen nur mit Wissenschaftsbüchern gehandelt. Und dann im 19. Jahrhundert haben dann einige gesagt, es gibt so viele Bücher, die sind nur 30 Jahre alt. Da wird selten nachgefragt, aber vielleicht ist es auch ein Geschäft. Und dann entstanden eben die Antiquariate in Leipzig. Und ja, es ist so eine Schritt für Schritt Buchbinderei, nicht in Leipzig erfunden, aber in Leipzig gab es die ersten industriellen Buchbindereien dann. Und der Maschinenbau, also das ist wirklich ein Ökosystem dann in Leipzig entstanden.
Und vor allen Dingen, was sich ja auch in der Architektur der Stadt widerspiegelt, dass einfach jetzt natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg viel zerstört, aber früher richtige Viertel waren, wo die ganzen Verlage waren, wo die ganzen Häuser waren und all das. Und ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht am Ende auf jeden Fall mit erwähnen sollten, war, dass das System, was man heute kennt, sie gehen in die Buchhandlung, bestellen ein Buch und am nächsten Tag ist es da. Dieses System wurde quasi schon 1750/51 erfunden, aber nicht ganz so schnell.
Nee, aber Mitte des 19. Jahrhunderts waren die schon so schnell, dass es nur wenige Tage dauerte. Und damals wie heute, das Hauptgeschäft ist Weihnachten und man konnte 1860 bis zum 21. Dezember ein Buch bestellen und hat es Weihnachten gehabt. Das gab es, so habe ich es zumindest gelesen, in keinem anderen Land. Also in England oder Frankreich musste man schon Anfang Dezember bestellen, wenn man Weihnachten im Buch verschenken wollte. Leipzig, die haben ein System gehabt, das war dann so perfektioniert, da liefen die Zettel ein, da gab es dann Organisationen, die haben die Zettel verteilt, es gab die großen Lager und die haben es dann verschickt, dann auch zunehmend mit der Eisenbahn.
Ja, und genau, Eisenbahn, Bahnhof ist ein Punkt. Diese Idee, Bücher so schnell wie möglich ins ganze Land zu bringen, ging so weit, dass sogar fantasiert wurde, dass man noch mehr macht mit dem Leipziger Bahnhof, als es heute dem Leipziger Hauptbahnhof wahrscheinlich, ne?
Ja, wer sich in Leipzig ein bisschen auskennt, der Eilenburger Bahnhof im Osten der Stadt, der ist im 19. Jahrhundert zu dem Bücherversendebahnhof geworden, weil die großen Buchverlage, auch Druckereien, waren alle im Osten von Leipzig, Grafisches Viertel. Da lag es dann nahe und spätestens nach dem Hauptbahnhof brauchte man auch diesen Eilenburger Bahnhof eigentlich nicht. Und dann hat man von dort eben Bücherzüge durch ganz Deutschland geschickt. Und es gab dann Pläne um 1900, Köhler und Volkmar, die großen Kommissionäre, dass die noch größere Lager bauen und in der Mitte sagen rings um den Eilenburger Bahnhof bauen. Und dann von dort versenden. Und ganz
viele
haben ja dann gesagt, man hat einen großen Fehler gemacht beim Bau des Leipziger Hauptbahnhofes mit den Hallen. Man hätte oben die Dachkonstruktion dafür auslegen sollen, dass Flugzeuge landen, um eine Expresslieferung von dort gleich zu machen. Also Leipzig war doch schon extrem innovativ.
Ja, und vor allen Dingen Prioritäten. Priorität Lesen, Priorität Buch. Und das passt ja sehr gut zur Leipziger Buchmesse. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben bei uns. Das ist die Weltgeschichte vor der Haustür. Alle zwei Wochen können Sie das in ARD Sounds anhören. Und am Sonntag läuft dann das Feature bei MDR Kultur im Radio. Vielen lieben Dank für euer Interesse und Ihr Interesse.
Vielen Dank.
Hartmut Schade, Linda Schildbach, Dankeschön.
Danke.